Herzlich willkommen zur M&M auf dem Big Day Session Teil 2. Wir hoffen, Sie haben sich den ersten Teil angeschaut und haben ein bisschen was lernen können daraus. Wir sind jetzt auch wieder mit dem zweiten Teil in Form eines Frage-Antwort-Spiels unterwegs und schauen uns quasi an, wie man ASP.NET MVC-Applikation mit ein bisschen Mobile-Device-Hintergrund auf Azure zum Laufen bringen kann.
Genau, wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind und wir fangen gleich mit der ersten Frage an. Was bedeutet es jetzt, eine ASP.NET MVC View zu bauen, die speziell für Mobile Devices unterwegs ist? Warum überhaupt für Mobile Devices eine spezielle View? Schauen wir uns mal unsere Seite an, wie sie da so aussieht, und machen wir die Seite mal größer und kleiner, dann sehen wir, ja, die würde auf kleineren Bildschirmen an und für sich jetzt mal auch nicht so schlecht aussehen. Und ein Mobile Device ist an und für sich eigentlich jetzt mit der neuesten Generation meistens nur ein Browser, der ein bisschen kleiner ist. Nehmen wir mal zum Beispiel den Windows Phone Emulator her. Dann können wir den Windows Phone Internet Explorer 9 testen. Der Windows Phone Internet Explorer 9, der ist so wie der Internet Explorer 9 am Desktop. Das heißt, wir haben einen vollwertigen Browser. Es gibt da übrigens einen kleinen Trick, den ich Ihnen an dieser Stelle zeigen möchte. Wenn man da im Emulator drinnen ist, also den Emulator können Sie gratis runterladen mit Visual Studio Express for Phone Development. Wenn man jetzt im Emulator drinnen ist, müsste man eigentlich normal mit dem Touchscreen oder mit der Maus hier diese eingebauten Tasten bedienen. Das ist ein bisschen langweilig. Aus diesem Grund die wichtigste Taste ist die Pause-Taste, weil dann hat die On-Screen-Tastatur Pause. Und wir können jetzt mit der eingebauten Tastatur tippen. Die hat ein paar Sonderheiten, zum Beispiel der Doppelpunkt ist auf dem großen Ü und der Slash ist auf der Raute-Taste, aber damit können wir leben. Und wir bauen jetzt mal HTTP Local und mit Groß-Kleinschreibung haben wir da auch manchmal Probleme. Groß-Klein, so. Localhost, Ü, also Doppelpunkt 60.065. Schauen wir uns die Seite mal am Mobile Phone an. Schaut gut aus, oder? Wenn wir reinzoomen, rendert genau, fast genauso wie am Desktop. Ein kleiner Unterschied ist uns aufgefallen, die Standardschrift hat, ist am Windows Phone eine andere als beim Internet Explorer normal. Gut, jetzt kann man sagen, die Seite schaut auch nicht sehr besonders aufregend aus. Schauen wir uns mal andere Seiten an, www.orf.de, ich bin ein großer Nachrichtenfan. Wenn wir uns die Seite anschauen, auch die rendert am Windows Phone genau gleich, nur es ist alles ein bisschen klein. Deswegen hat orf.de zum Beispiel sich entschieden, da oben eine Mobile-Version anzubieten. Die ist dann schon ein bisschen besser und optimiert. Das heißt, prinzipiell, es ist möglich, die normale Desktop-Webseite auch am Windows Phone und auf den meisten anderen Mobilphone-Plattformen auch 1:1 im Browser anzuschauen, aber wir sollten optimieren. Und das Erste, was wir optimieren könnten, ist, wenn die Seite automatisch so reingezoomt geöffnet werden würde, dann müssten wir als User nicht dauernd hineinzoomen. Das ist ja eigentlich nicht so viel verlangt, macht Sinn und geht relativ simpel. Dazu möchte ich mal Folgendes machen. Wir gehen in die Layout CSHTML hinein. Das ist unsere Seitenvorlage. Und das ist egal, ob das jetzt Desktop oder nicht Desktop ist. Wir können hier ein Meta-Tag schreiben. Das Meta-Tag hat einen Namen. Das ist Viewport. Und damit geben wir an, wie breit soll eine Webseite gerendert werden. Und der Content davon ist width:device. Also es soll die Width der Seite von diesem virtuellen Viewport genauso breit gewählt werden, wie das Gerät breit ist. Und wenn wir jetzt die Seite nochmal rauszoomen und mit Enter neu öffnen, dann sehen wir auch schon, ab jetzt wird die Seite automatisch so breit gerendert, wie der Bildschirm breit ist. Der Grund, warum das überhaupt nötig ist, ist, weil die meisten Browser einen größeren Bildschirm vorgaukeln, als wir am Phone eigentlich haben, aus Kompatibilitätsgründen. Also das Windows Phone gaukelt 1080 Pixel vor, das iPhone gaukelt 1000 Pixel Breite vor, das haben beide nicht. Einfach aus Kompatibilitätsgründen und mit dem Viewport Meta Tag können wir sagen, hey, rendere die Seite so breit, wie sie eigentlich sein sollen. Wir können das jetzt auch einmal simulieren mit anderen Seiten. Schauen wir mal, ÖBB.at, ich bin zum Beispiel mit der Bahn hergefahren, schauen wir mal, wie gut ÖBB.at bei einer Breite von ungefähr 480 Pixel aussieht, und merkt man schon gar nicht mehr so gut, auch ohne Zoom, also das ist nicht optimal. Oder nehmen wir unsere eigene Seite, codefest.at, auch codefest.at schaut bei einer fixen Breite von 480 Pixel, und das ist die Breite vom Windows Phone, nicht mehr optimal aus. Das heißt, dieses Viewport zu setzen, das hilft nur bei Seiten, die so simpel sind wie unsere. Gehen wir nochmal zurück. Unsere Seite ganz am Anfang, die ist ganz, ganz simpel. Die schaut auch auf 480 Pixel noch immer gut aus. Sobald es komplizierter wird, muss man tricksen. Und ein Trick ist die sogenannten CSS Media Queries für mobile Webseiten. Binden wir mal ein Stylesheet ein mit einem Link Tag. Also wir sagen zum Beispiel style-mobile-css, und wir können jetzt hier Media-Abfragen machen. Wir können sagen, Media ist gleich, und da Abfragen-Screen, das ist schon bereits bekannt, also seit CSS 2.1 gibt es hier die Möglichkeit zu sagen, Media ist Print, Media ist Screen. Neu in CSS 3 ist die Kombination, dass ich sage End, und jetzt wieder sagen kann, zum Beispiel width:device-width. Das sage ich aber max-width zum Beispiel ist gleich device-width. Mit ist gleich. Das heißt, hier kann ich sagen, dieses Stylesheet gilt nur, wenn ich ein Screen habe und eine maximale Breite von device-width, macht da vielleicht weniger Sinn, vielleicht maximale Breite von, sagen wir, 600 Pixel zum Beispiel. Also dieses eine Stylesheet soll für Geräte bis 600 Pixel gehen, und das andere Stylesheet, das soll Style Normal zum Beispiel, das soll für Geräte gehen, deren Min-Width 601 Pixel ist. Das heißt, wir haben jetzt ein Stylesheet für alle Geräte ab 601 Pixel und ein Stylesheet für alle Geräte bis 600 Pixel. Und das ist sehr hilfreich, weil ich jetzt meine Seite mit CSS unterschiedlich breit gestalten kann.
Da muss ich aber, muss ich da jetzt dann aufpassen, dass ich entweder das eine oder das andere einbinde, oder kommt das drauf an?
Naja, in dem Fall, ich binde beide ein in dem Header, das lasse ich so drinnen, die beiden Statements, und aufgrund der Breite des Gerätes wählt er dann aus, was verwendet wird.
Das ist cool, ja.
Also das ist genau der Punkt. Aufgrund der Breite des Gerätes wird das eine oder das andere verwendet. Das ist cool. Okay. Und wir können das, lassen wir mal das externe Stylesheet weg, aber wir können das auch mit einem Inline-Style sehr gut zeigen. Wir können sagen, Style ist Text-CSS, wir können sagen, AddMedia, Max-Width ist gleich 600 Pixel. Und dann können wir sagen, Background vom Body ist dann, also da drinnen können wir dann nochmal Body definieren. Eins ist wichtig, in Razer ist ja das Add-Zeichen schon verwendet, das heißt, man muss immer zwei Add machen, damit das funktioniert. Sonst glaubt der Media ist ein Razer-Tag, und das ist es ja nicht.
Aber nur bei der Razer View
Engine. Das ist nur bei der Razer View Engine.
Das heißt, wenn ich die AskNet View Engine verwende, schreibe ich einfach Add Media. Ne?
Genau. Okay. Also es heißt Add, nur Add ist halt bei Razer leider schon belegt.
Ja, okay.
Cool. Und dann sagen wir Min-Width ist 601, dann nehmen wir in dem Fall Blue.
Gehört da also ist gleich oder auch ein Doppelpunkt? Passt das so jetzt?
Das werden wir herausfinden.
Vielleicht. Okay.
Okay. Es kann auch sein, dass es Max Device Width heißt. Also es gibt unterschiedliche Klauseln, die wir mal ausprobieren. Max Device Width ist gleich 600 Pixel. Media Screen End. Ich kann das auch verbinden. Also jetzt hast du mich verwirrt. Ich hätte an und für sich es so gemacht. Schauen wir auch mal, ob es mit dem Screen funktioniert. Okay.
Ja, also wir sind jetzt eigentlich größer als 600 Pixel, oder?
Ah ja, ja, ist okay. Ja,
also
ja. Macht Sinn. Ah ja, okay. Ja. Danke für den Tipp.
Ja, ja. Bitte.
Und schon funktioniert es. Ja. Also sobald wir kleiner sind.
Hey, das ist aber geil.
Ja.
Das ist ja cool.
Da unten haben wir noch einen Fehler drinnen, also da müssen wir auch sagen, Screen. End. Klammer auf. So,
jetzt hat das also jetzt da nicht Add, sondern End. Ne?
Wo?
Das ist verbindet.
Ah, ja. So, End. So. Entsprechend sollte es jetzt entweder blau, genau, jetzt
haben wir das mal schön,
rot, oder
das
rot sein. Also super Demo, Design schon angepasst, wie versprochen. Also Screen muss man immer dabei haben, sonst funktioniert es nicht. Screen, End, Max.
Gut, aber das ist eine CSS-Media-Syntax-Geschichte. Also, ne?
Genau, genau, genau. Leider haben wir da auch noch kein IntelliSense, wie wir gesehen haben, dafür. Also das kommt später noch dazu, dass das ein bisschen leichter wird. Gut, jetzt muss man sagen, Hintergrundfarben, das kann man relativ leicht ändern. Aber wie schaut es dann mit komplexeren Layouts aus? Also ich tue mir dann ein bisschen schwer, allein nur mit CSS das Layout einmal mobile-freundlich und einmal nicht mobile-freundlich zu machen. Also einmal normal und einmal das andere, das rein, löschen wir das mal alles raus. Das rein mit CSS zu machen, tue ich mir ein bisschen schwierig, deswegen deswegen bevorzuge ich eigentlich zwei unterschiedliche Views zu machen. Und das geht auch bei ASP.NET MVC mit einer NuGet Package Reference, die wir jetzt mal installieren, und das nennt sich die Mobile View Engine. Die Mobile View Engine ist eine View Engine wie die Razer View Engine, nur die erlaubt umzuschalten. Also je nachdem, die erkennt automatisch, ich bin ein Mobile Device und nimmt das eine, jQuery Mobile installieren wir auch gleich, weil das brauchen wir später. Okay. Und das zweite ist die Mobile View Engine, brauchen wir jetzt mal. Spark Mobile View Engines. Das wird übrigens in ASP.NET MVC 4 dann Teil des Produktes sein. In MVC 3 kann ich das nachinstallieren. Die Mobile View Engine liefert da VB und C-Sharp-Klassen mit. Wir löschen mal die VB-Klassen raus. Und da haben wir wieder einen Bootstrapper. Und dieser Bootstrapper, den müssen wir in der Global ASAX einhängen. GlobalASAX.C-Sharp. Und das sagen wir unten in der Start-Methode hier mobileviewengines.start. Was jetzt die Mobile View Engines machen ist, sie überprüfen, ob ein Mobile Browser ist oder nicht und wählen dann jeweils die eine View oder die andere View aus. Das heißt, wir machen mal Folgendes, wir kopieren die Index-View, machen daraus die index.mobile.cshtml. Und machen da eine kleine Änderung, dass wir hier schreiben MS Nodes Mobile. Und die View Engine, die weiß jetzt eben aufgrund des Browser Agents, welche View wird angezeigt. Also in dem Fall wird die normale View angezeigt, in dem Fall wird die MS Nodes Mobile View angezeigt. Das heißt, wer sagt CSS Media Queries, das ist mir nicht genug. Der oder die kann dann serverseitig wirklich hier unterscheiden, wird die eine oder die andere View angezeigt. Und das ist aus meiner Sicht mit ASP.NET MVC, mit den Mobile View Engines, die schönste Variante, um wirklich komplett getrennte Views voneinander zu haben. Und da merkt man auch, was der Vorteil von MVC ist, weil Model und Controller, die bleiben gleich. Also nur die View, nur die Darstellung ändert sich. Und da würde ich jetzt gerne ein bisschen weiterbauen, MS Nodes Mobile. Ich möchte jetzt hier ein zweites Framework vorstellen, das jQuery Mobile heißt. jQuery ist den meisten Leuten bekannt, ein JavaScript-Framework, jQuery Mobile, kümmert sich um das Problem, wie kann ich eine Website bauen, die touchfreundlich bedienbar ist. Weil wenn wir uns diese emulierte Website anschauen, ist okay, aber das Design ist nicht hundertprozentig perfekt. Also es ist eigentlich nicht einmal 10% perfekt. Und es gibt kein Menü, es gibt keine Gestaltung der Seite. Und das ist, worum sich jQuery Mobile kümmert. Gehen wir mal kurz in die ViewStart.cshtml und stellen wir hier um, dass ab jetzt auch da immer die Layout Mobile CSHTML genutzt werden soll. Das heißt, wir können jetzt eine zweite Layout Mobile CSHTML bauen. Natürlich würde ich eigentlich in der ViewStart die Entscheidung dann wieder dynamisch machen, aber ich mache jetzt, dass einfach immer die Layout Mobile CSHTML angezeigt wird. Die Layout.mobile CSHTML Datei können wir jetzt nämlich ein bisschen anpassen. Und der erste Schritt wäre mal, dass wir die nötigen CSS Files hinzufügen. Und zwar in Content haben wir hier jetzt einige CSS-Files bekommen, die wir mit Drag and Drop mal da hinüberziehen. Okay. Und da dann einfach die URLs ausbessern, dass hier stattdessen steht URL.content und dann hier unter Anführungszeichen das genommen wird. Also URL-Content ist die Möglichkeit, dass man die URLs in ASP.NET MVC einfach relativ angeben kann. Das machen wir da mal.
Das musst du natürlich machen, damit er von überall, also von der Layout-Page und der Content-Page korrekt
hinfindet. Genau. Ne? Das ist ein bisschen mühsam. Ich habe das übrigens auch schon vorbereitet, fällt mir gerade auf. Also ich habe mir das hier als einen Header-Block hineingegeben, weil das jetzt extra für alle zu schreiben auf der Layout-Page, das ist schon relativ mühsam. Da werden wir uns später noch vielleicht eine leichtere Möglichkeit anschauen. Aber jetzt haben wir mal alles drinnen, was wir brauchen. jQuery Mobile, 3 CSS-Dateien und jQuery 1.6.4 und jQuery Mobile 1.1.0. Also jQuery Mobile braucht jQuery Base. Und das war es eigentlich soweit. Damit ist das jetzt eine Mobile-Website und wir können jetzt hier Mobile-Dinge tun. Zum Beispiel, ich habe ein kleines Code-Snippet gebaut, jqm-page-tab-tab. Sagen wir, das ist die Main-Page. Es gibt ein jQuery-Mobile-Page-Framework. Da gebe ich an, div, und nutze dann hier das HTML5-Data-Attribut. Data heißt, alles was hinter Bindestrich steht, ist einfach frei definierbar. Das heißt, wir sagen Data Role Page. Und jQuery Mobile weiß damit, dieses Div, das ist eine Seite. Und dieses Div, das ist ein Header. Dieses Div ist der Content-Bereich und dieses Div ist der Footer-Bereich. Also wir haben einfach drei Seitenbereiche definiert und hier sagen wir viewBag.title. Okay. Dann haben wir hier den Content-Bereich und dann haben wir hier den Footer-Bereich mit einer Navigation-Bar. Und in der Navigation Bar haben wir zwei Hyperlinks drinnen. Der eine soll auf Raute Add verlinken, der andere auf Raute Main. Die haben eine Data Roll of Button, ein Data Icon haben die außerdem noch und eine spezielle CSS-Klasse, weil es gibt in jQuery Mobile CSS-Klassen, die wir für Layout nutzen können. Also UI Grid heißt, dass das Div Grid B heißt, es ist ein Grid, das drei Spalten hat. Und Block A heißt, dass dieser Button in der ersten Spalte ist, dieser in der zweiten und die dritte Spalte ist frei. Also das kann man auch gleich für Positionierung nutzen. Wenn wir das einmal so starten und das Ganze am Handy anschauen, dann sehen wir hier eine Mobile Website. Also oben haben wir einen Header bekommen, unten haben wir zwei Icons bekommen, zwei Buttons, die dann auch entsprechend anklickbar sind und blau werden. Okay, jetzt geben wir denen noch einen Text, da sagen wir Add und da sagen wir All oder ja, Search. Okay. Search Raute Main. Raute Main heißt, welche ID ist damit gemeint und damit kann ich zwischen zwei Pages hin und her springen. Also wenn ich mir jetzt hier eine JQM-Page nochmal baue und die nenne ich Add, dann kann ich jetzt mit dem einen Button Add automatisch zur zweiten Page navigieren. Also das ist ein bisschen eine nette Sache. In jQuery Mobile kann ich sozusagen in einer HTML-Seite mehrere Unterpages bauen durch Data Role Page. Und denen gebe ich eine ID und dann kann ich mit ahref zu denen springen. Also refresh mal die Seite. Jetzt wenn ich Add drücke, komme ich zu der zweiten Seite, die keinen Header hat. Und wenn ich Search drücke, komme ich zur ersten Seite. Das ist keine serverseitige Seite, da wird nicht am Server hin und her gesprungen, sondern das ist beides am Client. Wir erkennen es auch daran, dass sich dann nur hier hinten der Raute-Tag ändert. Also das ist rein JavaScript clientseitig. Bauen wir die Main-Seite fertig. In der Main-Seite wollen wir eine List bauen, eine Unordered List. Und in der, die Unordered List hat auch eine Rolle, die heißt List View. Und die hat noch was anderes, nämlich Data Filter equals True. Also das wird eine List View, die filterbar ist und die hat drinnen List Items in ASP.NET MVC. Rendern wir jetzt in der View die Model Items. Also wir sagen for each item in this model.nodes. Ich habe nämlich das Model zwischenzeitlich geändert in ein Node Index VM. Also das ist jetzt eine View-Model-Klasse, die wir da haben. Und hier drinnen sagen wir jetzt für jedes Nodes-Element rendern wir ein List-Item und sagen Item.title. Das war es auch schon. Also nicht sehr spektakulär. Dadurch, dass jetzt Data-Role hier steht, bekommen wir aber jetzt eine nette Visualisierung dazu. Ich schaue jetzt nochmal in den Node-Controller hinein ganz kurz. Da müssen wir jetzt natürlich etwas noch umstellen, und zwar hier müssen wir ein ViewModel hinzufügen. ViewModel ist einfach eine Hilfsklasse, also NodeIndexVM, VM equals new VM. Da kann ich dann mehrere Models drinnen wrappen. Ich habe zum Beispiel Nodes jetzt da drinnen und ein NewNode. Also damit kann ich in einer Seite sowohl existierende Nodes anzeigen als auch eine neue Notiz. Es sind einfach zwei Models in ein Meta View Model gerappt. Das passt soweit. Wir zeigen das Ganze an, schauen uns das im Browser am Handy an. Moment, wir sehen da einen Fehler. Aber am Handy nicht. Wir refreshen das Ganze, kommen daher, und das ist die List View. Also dadurch, dass wir Data Role List View gewählt haben und Filter auf True gesetzt haben, haben wir hier einen Filter dazu bekommen, können jetzt suchen. Mario, dann ist es weg. Max, dann ist es weg. Microsoft, dann ist es hier. Oder Test zum Beispiel, dann ist es auch hier. Also die Unordered List mit den List-Items, die hat jQuery Mobile zu einer netten filterbaren Liste gemacht. Und wenn wir auf Add drücken, kommen wir auf eine neue Page. Cool.
Das heißt aber im Prinzip, wenn ich mir das jetzt so anschaue, diese Data Role oder Data Stern Attribute, das ist ja generell eine HTML5-Geschichte, ja. Oder? Das funktioniert am
Desktop. Also Role, es ist prinzipiell nichts, was nicht am Desktop auch funktioniert. Ja. Wir könnten das jetzt mal faken, indem wir die View Engine verändern.
Achso, nein, so weit wollte ich eigentlich aber gar nicht gehen.
Also, ja, es hat einen Vorteil für uns, wenn wir hier die Mobile View Engine manipulieren und da statt is mobile device true nehmen, dann ist alles immer ein mobile device. Und das bewirkt, dass wir jetzt die ganze Page auch im Desktop-Browser anschauen können und sie funktioniert genauso gleich.
Cool.
Ja. Also ist eigentlich nichts, was mobile-spezifisch ist, aber es funktioniert auf mobile devices. Jetzt bauen wir noch eine zweite Seite und dann sind wir auch schon fertig. Hinzufügen oder add new node. Und da bauen wir jetzt von dem View Model die neue Sache. Wir sagen hier html.editor vor. Editor rendert die ganzen Controls, die wir brauchen, um eine neue Notiz hinzuzufügen. Editor for new node. Das passt soweit. Das Ganze packen wir noch in eine Form ein. Using var form equals HTML. Nein, das brauchen wir gar nicht. HTML.beginForm. Also wir bauen uns eine Form.
Die nein, Form. Eine Klammer hast du vergessen.
Ja. Ich habe das Add zu viel gemacht. So, jetzt hat es hin, oder? Nein. Fehler Strichpunkt. Eine Klammer habe ich da oben vergessen.
Ja, genau.
So.
Die ist zu viel.
Genau. So ist es richtig. Also wir haben eine Beginnform, wir haben drinnen einen Add Doppelpunkt, einen Editor und dann am Ende brauchen wir noch einen Button. Input Type ist gleich Submit. Data Role equals Button brauchen wir eigentlich nicht, weil das ergibt sich eh von selber. Und dieser Button hat noch einen Value von Save. Okay, das heißt, man sieht dann auch dieser Input Submit Button, der übernimmt automatisch den jQuery Mobile Style mit. Was da passiert ist, Editor vor sind jetzt die ganzen Editor Controls. Wir können uns das jetzt auch im Desktop Browser anschauen. Wenn wir jetzt auf Add gehen, kommen wir auf die zweite Seite. Wir sehen da die mobile-freundlichen Controls. Wir können sagen, neuer Standort. Wir können da noch was eingeben, Save drücken. Dann wird das zum Server geschickt.
Wir haben halt jetzt nichts implementiert, dass da was tut.
Ne? Wir haben was implementiert, das sehen wir gleich. Letzte Sache noch. Ich brauche jetzt noch Daten über den Standort, wo wir uns befinden. Und dazu machen wir einen Div, dem geben wir eine ID und sagen GPS zum Beispiel. Und in diesem Div wollen wir die GPS-Koordinaten anzeigen. Das heißt, wir brauchen jetzt JavaScript-Code, wir schreiben hier Script, tap tap, und beginnen hier mit JavaScript-Code mit jQuery. jQuery kennen Sie immer Dollar, funktioniert hier leider nicht. Warum? Wir haben in der View Start, in der Layout, so, in der Layout Mobile CS HTML, da haben wir eine Referenz auf jQuery drinnen, aber die kann ASP.NET MVC nicht auflösen in den einzelnen Subviews.
Eigentlich meinst du das Tool oder eigentlich meinst du Visual Studio? Oder?
Eigentlich Visual Studio. ASP.NET MVC erkennt es dann beim Rendern, aber Visual Studio ist dumm. Deswegen machen wir folgendes: if false und kopieren das da hinein. If false heißt einfach, diese URL wird in Wahrheit dann beim Rendern von MVC ignoriert, aber Visual Studio, du hast recht Mario, Visual Studio kann dann damit arbeiten. Okay, das heißt, if false, das haut hin.
Wir können das ist auch gleichzeitig der Tipp, ne?
Das ist auch
der Tipp aus der Praxis,
aus der if false, da kann man alles Mögliche einbinden. Es wird nie gerendert, aber da unten haben wir IntelliSense. So. Und da sagen wir jetzt Dollar. Function, das ist also, wenn die Seite geladen wird und was wollen wir hier machen? Wir greifen auf GPS zu. Das geht in HTML5 so, dass wir sagen Window Navigator, Navigator.geolocation. Das ist HTML5 only. Get current position ist einmalig, watch position ist mehrmalig. Watch position kriegt da wieder einen Callback. Und das bewirkt also, wann immer, summe ein bisschen raus, wann immer eine Positionsänderung passiert, kommen wir da hinein und können dann hier mit e.coords.latitude auf die Latitude zugreifen und mit var long equals e.coords.longitude können wir auf die Longitude zugreifen. Das ist okay, die haben wir jetzt. Und jetzt holen wir uns noch dieses GPS-Diff und setzen sie da hinein. Das heißt, wir sagen $route.gps.html und sagen hier lat plus Beistrich plus long. Okay. Bewirkt im Endeffekt, dass wir jetzt in unserem Browser die aktuellen GPS-Koordinaten sehen. Was passiert? Sobald wir auf die Seite kommen, will der Browser jetzt mal fragen, ob wir wirklich GPS-Daten nutzen können. Wir sagen ja. Er fängt jetzt an, uns zu orten und wenn wir auf Add gehen, sehen wir hier die GPS-Koordinaten. Man merkt übrigens, selbst mein Notebook hat GPS irgendwie eingebaut oder nutzt IP-Adressen oder irgendwas anderes, ich weiß es nicht genau. Es sind wirklich die gültigen Geokoordinaten. Am Handy haben wir mehr Möglichkeiten, wenn wir am Handy das Ganze aufmachen, machen wir mal das Add hinten weg. Share Location, yes, and. Am Handy tun wir es ein bisschen leichter, da haben wir nämlich einen Emulator für GPS und können hier jetzt einmal zum Beispiel den Standort von den Big Days suchen, Messe, Platz 1, Wien, okay, gut, sehen dann hier, wie sich unsere GPS-Koordinaten verändert haben, wir können sogar vordefinierte Koordinaten laden, die jetzt da bei mir im Heimatort spazieren gehen, sagen da jetzt dann Play einfach irgendwo hier und sehen hier laufend, wie sich die GPS-Koordinaten verändern. Das heißt, wir können mit HTML5 und JavaScript auf die GPS-Koordinaten zugreifen. Wir sind da jetzt dann fertig, können den Titel eingeben und mit Save das Ganze zu ASP.NET MVC an den Server schicken. Am Server haben wir im Node Controller einfach nur noch eine Index-Methode, die HTTP-Post oben hat. Das heißt, die nimmt das Node Index VM entgegen in dem Fall und sagt dann hier Node.newNode. Das wird in der Datenbank gespeichert mit dem Node Service. Und das war es dann auch schon. Das können wir uns da unten dann sparen. Node.newNode. Das heißt, wir validieren, sind alle Daten vollständig mit Model State is valid, also sind alle Daten in der NewNode entsprechend richtig eingetragen und nur dann speichern wir das Ganze in der Datenbank ab. Sonst zeigen wir die aktuelle View wieder an mit einer Fehlermeldung entsprechend. Also der Server teilt ziemlich unspektakulär, mit HTTP Post nimmt er das Formular entgegen. Der Client-Teil, in dem Fall das Spannende, nämlich Geokoordinaten. Die müssen wir jetzt dann noch mit einem Hidden Field mitschicken. Also in Wahrheit müssen wir jetzt ein Hidden Field in dem Formular noch einbauen, wo wir dann Latitude und Longitude mit zum Server schicken. Aber das machen wir jetzt nicht. Cool, gut.
Coole Sache.
Tipps noch abschließend, also Mobile Views mit ASP.NET MVC haben wir gesehen. jQuery Mobile, das ist dieses UI Page Framework mit Header, Content-Bereich und Footer. Wir haben die Mobile View Engine auch gesehen aus NuGet, da kann ich unterscheiden, Mobile View oder normale View. Wir haben auch noch das Viewport Meta Tag gesehen im Header, dass die Page nur so groß gerendert wird, wie mein Bildschirm vom Handy groß ist, und die CSS Media Queries, Add Media, Screen and Max Device Width und sowas, dass ich unterscheiden kann, je nach Bildschirmgröße, den Style oder den Style. Und das ist eigentlich alles, was man braucht, aber jetzt braucht man nur noch die Seite bauen. Nur noch und dann.
Cool, nur noch bringt uns eigentlich zum nächsten Punkt.
Gut.
Wir haben ja da bei unseren Notes auch eine Idee vorgesehen, ja, die sich mit Attachments beschäftigt. Ja? Und die schreiben wir ins Dateisystem in unserer, genau, aktuellen Version. Ja? Und jetzt wollen wir aber unsere Lösung auch in der Cloud zur Verfügung stellen, und dort gibt es aber kein Dateisystem. Ja? Also es gibt schon ein Dateisystem in den virtuellen Maschinen, auf denen unsere Applikation betrieben wird, aber diese virtuellen Maschinen werden ja nach Belieben von unserem Environment zerstört und woanders wieder aufgebaut. Ja. So, wenn wir zum Beispiel unser Environment patchen, ja, dann patchen wir mal einen Bereich und dann sagen wir, okay, jetzt kommt der Bereich vielleicht zufälligerweise gerade dran, wo Ihre Applikation liegt, daher verlegen wir Ihre Applikation auf eine schon gepatchte Maschine zum Beispiel. Das ist dann eine andere virtuelle Maschine, eine neue, wird eine neue gepatchte hochgezogen für Sie, und die alte, die schmeißen wir halt einfach weg, ja, und tun das Base Image patchen.
Oder ich sage, ich möchte statt 100 Server nur noch 99 haben,
genau,
wie bei diesen Jägermeistern, dann haben sie nur noch 9,
dann ist einer, dann weg. Nehmen wir einen weg, ja.
Und wo ist alles, das Dateisystem?
Ja, weg. Also alles, was wir lokal im Dateisystem in diesen virtuellen Maschinen ablegen, was noch immer geht, ja, noch immer funktioniert, aber das verschwindet halt. Ja.
Ja.
Das heißt also, wenn es nicht in unserem Applikationspaket drinnen ist, dann ist es weg. Und Kundendaten, die sich dynamisch ändern, bei denen ist es naturgemäß so, ne? Dass die halt dann eben nicht im Paket drinnen sind, und wenn man neu deployt und eine neue Instanz hochzieht, ist das nicht mehr da. Ne?
Das heißt, die muss mit dem Dateisystem anders umgehen.
In der, genau. Region. Eigentlich, um genau zu gehen, darfst du das Dateisystem nicht mehr so verwenden, wie du es bisher verwendet hast, nämlich du verwendest das gar nicht mehr. Ja. Du verwendest im Windows Azure etwas anderes, okay, und zwar den Windows Azure Storage. Das ist ein verteiltes, ausfallsicheres, repliziertes Dateisystem. Ja. In Wirklichkeit, und dafür gibt es eine eigene HTTP-REST-basierte API, die jetzt zum Glück für .NET-Entwickler in Klassen von dem SDK gerappt ist. Ja.
Jetzt haben wir Attachments noch in unserer Applikation, zwar noch nicht gecodet, aber wir haben Attachments für einen Node, das wäre eigentlich ein Bild, das wir irgendwo ablegen.
Zum Beispiel.
Können wir uns das anschauen?
Zum Beispiel, ja. Also ich kann das mal zeigen, wie das jetzt im Moment codiert ist. Ja. In der aktuellen Version. Ich starte mal unsere Applikation einfach und wir schauen uns mal an, wie das jetzt standardmäßig funktioniert.
Gut.
So, das heißt, wir kommen auf unsere Applikation, wir loggen uns wieder an. Zack. So, und jetzt navigiere ich dann zu meinen Notizen. Ich sage also hier My Note, gehe auf Test Note. So, jetzt ladet er die Note. Hier sage ich, also wir sehen, das ist schon ein bisschen weiter designt. Hier sage ich Attachment.
Das sehen wir wirklich, ja.
Und jetzt sage ich hier Create New Attachment. Da passiert dann Folgendes. Also ich sage hier mal Recording Test Attachment Hash 1. Browse. Wähle dann irgendein File aus. Ja. Ich habe da irgendwo am Desktop ein Printtemp. Da habe ich ein PDF-Datei. Ein PDF-File drinnen, sondern wenn ich jetzt Submit sage, dann passiert Folgendes, da setzen wir uns noch einen Breakpoint in den entsprechenden Controller rein. Das ist der sogenannte Node Attachments Controller, der das macht. Ja. Und auch hier in der Post von dem Add schauen wir uns einfach an, was da dann passiert. Sagen wir Submit. Also wir lesen einmal das Attachment aus dem Stream, der quasi in dem HTTP Post-Request vorhanden ist, lesen wir mal in einer Memory-Stream, ne? Und dann rufen wir unseren Business-Layer auf, das ist das Node-Service, und jetzt muss man wissen, das Node-Service, das verwendet auch wieder über Dependency-Injection die Repositories. Ne? Und da gibt es eben ein Repository, das ist das Node-Attachment-File-Repository. Ne? Da können wir uns auch mal Breakpoints reinstellen, sagen wir F5. Ne? Wir kommen dann eben in dieses Node-Attachment-File-Repository, F10, und dort holt sich das einen Pfad. Und da sehen wir auch, aha, okay, das wird hier auf p-demos-big-day-rec-mumi-ma get-nodes-web-attachments, da schreiben wir einfach das File rein. Ja, F10, kopieren, okay. Schreiben das da einfach rein, F5. So. Und irgendwann später im Verlauf wird dieses get-file-URL aufgerufen, nämlich dann, wenn der AspNet-Controller sagt, hey, jetzt hätte ich gern die URL, die ich in die Webseite einbinden kann, damit jemand das downloadet. Mhm. Ja. Und auch da sage ich wieder, okay, ich baue mir im Prinzip aus der Root-URL slash attachments, also HTTP localhost slash attachments, ja, plus dem File-Name, baue ich mir die URL im Endeffekt zusammen. Ja. F5, ja, da sind einige drinnen. F9, F5 und parallel dazu wird es über einen zweiten Repository noch in die Datenbank geschrieben. Ja. Das heißt also, wenn ich hier jetzt schaue und mir die URL hier kopiere, sage mal Copy Shortcut und dann sage Notepad, kopieren wir das da rein, sage Format, Wordwrap haben wir schon, brauchen nur schauen, das ist alles, dann haben wir hier HTTP, die URL slash attachments und dann das PDF-File. Ja, der nimmt das also direkt vom Filesystem. Jetzt wissen wir, das Filesystem in der Cloud, das können wir nicht mehr verwenden. Ich lasse das aber trotzdem noch offen, damit wir dann später auch einen Vergleich haben. Das heißt, ich mache die Applikation zu und sage, okay, was müssen wir stattdessen verwenden? Die Antwort ist im Windows Azure Blob Storage. Der Windows Azure Blob Storage ist im Prinzip ein ausfallsicheres, verteiltes Dateisystem, das ich auch über eine HTTP REST URL ansprechen kann, also für all jene, die nicht mit .NET unterwegs sind, die können das auch mit HTTP URLs direkt ansprechen, ist also ein Webservice in der Cloud. Und da wollen wir jetzt Folgendes machen, wir wollen uns eben für die Cloud ein neues Repository bauen, das genau das gleiche Interface implementiert wie das File Repository, das heißt, ich mache da wieder mal Copy Paste und sage, wir haben ein Cloud Node Attachment File Repository. Ja, und in diesem Cloud Node Attachment File Repository, throw new not implemented exception, müssen wir einfach hier diese beiden hier neu implementieren. Shift Alt Enter. So, da machen wir jetzt einmal Folgendes: Das machen wir nämlich in einem zweiten Lauf. Return string.empty. Ja. Als erstes machen wir mal das Save-File. Ja. Und das, was wir als erstes mal brauchen, View Solution Explorer, ist eine Referenz, Add-Reference, auf Azure und zwar auf den Storage-Client. Ja, dort sind die Kapselungen der HTTP REST API für den Blob-Storage, den Table-Storage, den Queue-Storage und so weiter drinnen. Also alle Storage-Varianten, die es im Endeffekt in Azure gibt. Dann machen wir da oben mal ein Using Microsoft dort, das können wir wieder wegklappen, Windows Azure Using Microsoft.Windows Azure.Storage Client. Die zwei brauchen wir. Den zweiten Namespace bitte unbedingt einfügen, ja, weil da sind ein paar Extension Methods auf einige Klassen drinnen, die in diesem Namespace sind, die Sie dann nicht sehen, wenn Sie den Namespace nicht inkludiert haben. Also immer inkludieren. So. Und was wir jetzt hier machen, ist Folgendes. Wir müssen irgendwie Zugang zu unserem Cloud Storage Account bekommen. Das Ganze funktioniert so, Storage Account, dass wir uns eine Proxy-Klasse von der Library geben lassen, die den Cloud Storage Account kapselt. Und da sagen wir Cloud Storage Account dot from configuration setting, ja, nennen wir das einmal App Store. Ja. Also wir sehen, auch für den Blob Storage brauche ich jetzt einen Connection String quasi, den ich in meiner Configuration verwalte, und der nennt sich hier App Store. Das heißt also, wir gehen jetzt einmal wieder runter in unser Cloud-Projekt, gehen in die Role-Konfiguration rein, gehen in die Settings rein, sagen hier Add New App Store und jetzt wählen wir hier Connection String aus. Ja, Connection String ist jetzt in dem Fall kein Datenbank-Connection String, sondern ein Storage-Connection String. Wenn ich hier auf ... klicke, dann kann ich hier auch auswählen, ob das jetzt da ein Emulator Storage Connection String, also der von dem Windows Azure Storage Emulator da unten sein soll. Da kann man sich dann auch im... Oh, hoppala, jetzt habe ich ihn heruntergefahren. Das hätte ich nicht tun sollen. Nochmal Start Storage, das passiert mir immer wieder. Ja.
Aber er ist nicht so langsam.
Der Link ist total blöd angebracht. Der Show Storage Emulator UI, da sehe ich dann, okay, da läuft dem Lokal tatsächlich was. Ja. Das sind einfach Webservices, die schreiben dann lokal in eine SQL Express oder SQL Server Instanz, die emulieren nur die Schnittstellen. Ja. In der Cloud wird es tatsächlich auf ein verteiltes Filesystem dann geschrieben. Ja. Aber die Schnittstellen werden hier lokal halt eben emuliert. Oder ich nehme Account-Informationen von einem Storage-Account, der hat dann immer einen Namen, zum Beispiel MSZ Demo Storage Account und einen Key, das ist dann irgendein langer String im Endeffekt. Ja. Wo kommen diese Daten her? Die kommen aus dem Portal. Wenn ich hier auf Hosted Services gehe, dann habe ich hier Storage Accounts, ja, und da gibt es zum Beispiel einen MSZ Demos. Ja. Das heißt also MSZ Demos wäre zum Beispiel hier MSZ Demos, dann der und der Account Key, das ist quasi der Authentifizierungs-Key, den kriege ich hier aus diesem rechts, aus diesem Primary Access Key raus, den kann ich mir da dann kopieren, ja, und dann kann ich den hier entsprechend einfügen und kann sagen, okay. Ja. Das hier, Ctrl A, wollen wir aber eigentlich nur für die Cloud-Konfiguration, Ctrl V, für die lokale Konfiguration sagen wir hier Use Storage Emulator. Wichtig ist, heißen tut es in beiden Fällen App Store, Save, und das ist genau das, was wir hier auch haben im Endeffekt. Ja, from Configuration Settings App Store. So, dann sagen wir hier blob client equals storage account.create cloud blob client. Das gibt mir so eine Proxy-Klasse für die HTTP-REST-Schnittstelle für ein Blob Storage zurück. So, und jetzt, da sage ich als nächstes blob container equals blob client get container reference attachments. Ja. Was ist das jetzt wieder? Also ich kann den Blob Storage hierarchisch aufbauen und kann quasi voneinander isolierte Container, die jeweils für sich dann die tatsächlichen Blobs, also die tatsächlichen Dokumente und Dateien und Bilder beinhalten, halt eben aufbauen. Ja. Und ich sage, okay, alle unsere Attachments kommen in einen Container Attachments rein. Ja. Und wenn wir dann später irgendwas anderes machen, zum Beispiel Reports generieren, die halt irgendwie in Excel-Files dargestellt werden, dann gibt es einen Container Reports und da liegen alle Excel-Files drin.
Also ist wie ein Verzeichnis.
Genau, sowas auf die Art wie ein Verzeichnis, nur im Blob Storage halt. Ja. Gut, das holen wir uns da und dann sagen wir, okay, files blob container.create if not exists. Also falls den Container noch nicht gibt, dann bitteschön erzeug mir den Container. Ja. Und als nächstes kann man sagen, var blob equals blob 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 container dot get blob reference und da nehmen wir jetzt einfach den Filename, den wir vorher schon bekommen und dann sagen wir blob.upload upload from stream file stream. Ja. Und dann nehmen wir dann den Stream, den wir da eben übergeben bekommen und laden das in den Blob Storage hoch. Shift-Alt-Enter, passt soweit. Das heißt also, das wird jetzt nicht mehr am Filesystem gespeichert, sondern im Blob Storage. Und jetzt müssen wir noch etwas machen, und zwar in unserem Global ASAX, also in unserem Bootstrapper eigentlich, der vom App Start aufgerufen wird, sagen wir hier, anstatt das Node Attachment File Repository immer zu instanzieren, Ctrl-X, instanzieren wir das Node Attachment File Repository nur, wenn wir nicht in der Cloud laufen. Dann schreiben wir ins Filesystem. Wenn wir in der Cloud laufen, dann sagen wir hier Container Register Type iNode Attachment File Repository. Das Interface ist das gleiche, nur jetzt haben wir ein Cloud Attachment File Repository, das wir verwenden sollen. Mhm. Ja. Dazu müssen wir einmal kompilieren, Ctrl-Shift-B.
Also der gleiche Trick wie vorher im Endeffekt.
Ja, ja, und ich glaube, ich habe vergessen, es dann in der Klasse umzubenennen.
Okay.
Da. Genau so ist es nämlich. Ja. Cloud, Safe, also wir benennen die Klasse auch tatsächlich Cloud. Jetzt da sollte man auch hier kein Problem mehr damit haben. Oder doch? Cloud Attachment File Repository. Cloud Node Attachment File Repository heißt es. Cloud Node Attachment, ja genau. Das kennt er jetzt auch schön brav. Das heißt also, das Cloud Node Attachment File Repository verwenden wir nur, wenn wir in der Cloud laufen. Ja. So, und jetzt, wenn wir das Ganze, hoppala, falsche Klasse, Cloud Node Attachment File Repository, setzen wir uns da einen Breakpoint rein, Shift-Alt-Enter, sagen F5, die parken das Ganze mal in der Cloud. So, und jetzt komme ich auf etwas zurück, was in der ersten Session ja nicht so ganz funktioniert hat, nämlich manchmal dieses Application Start Debugging in der Cloud. Es gibt einen einfachen Trick, an den habe ich in der ersten Session leider nicht gedacht, vor lauter Nervosität vor der Kamera. Sie kennen das sicher, ja, man ist immer nervös, wenn man in die Kamera schaut, vergisst man dann diese Kleinigkeiten. Ja. Also jetzt ist es ja de facto so, man wird da runtergehen in unserem Bootstrapper bzw. in das Application Start, wo unser Bootstrapper auch aufgerufen wird hier. Save, wenn wir da jetzt sagen F5, dann wird da zufälligerweise wieder jetzt gerade aufgerufen. Ja.
Ist das jetzt der Trick?
Nein, das ist noch nicht der Trick. Ach so. Ich sage noch einmal F5, er wird nicht aufgerufen. Ich sage noch einmal F5, er wird nicht aufgerufen. Ja. Genau das ist uns auch vorher beim Deployment passiert, ja. Das Restart und so weiter, das hilft auch gar nichts dabei, oftmals, wie wir gesehen haben, ja. Aber was immer hilft, ist eine kleine Änderung im web.config unserer Web-Applikation.
Ah.
Ich füge hier ein Blank ein, sage Speichern, gehe zurück im Browser, sage F5 und voilà, ich bin in meinem Application Start drinnen, ja. So, und jetzt gehen wir
Listen auf die web.config.
Genau.
Ja. Ah, gut.
Und jetzt gehen wir hier in das F11, in das Initialize rein, setzen uns auch hier einen Breakpoint rein, F5, sagen hier, sehen hier, okay, wir sind in der Cloud, das heißt also, wir nehmen unseren Cloud Attachment File Repository und registrieren den. Sehr schön, funktioniert, F5, so, ja, F9, F5, so, und jetzt sagen wir hier Test 1, Pass at Word 1, sagen Logon. So. Und jetzt gehen wir hier auf My Notes, gehen hier auf Test Note. So, sagen Attachments. Also das ist so richtig von der Navigation mobil aufgebaut. Gell? Ja. Man muss 100 Mal klicken, bis man zur richtigen Seite kommt. Sagen hier Create New. Sagen Recording. Hoppala, Recording Test Hash 2. Sagen hier Browse.
Die Webseite schlägt zurück.
Leading Light Switch. Ich nehme den MSDN Magazine Artikel Leading Light Switch, ja, und sage hier Submit File. Ja. By the way, ja, sagen hier Submit File, whack. Wir kommen wieder in unseren Controller rein. F10. So, et voilà. Hier sind wir jetzt in unserem Cloud Node Attachment File Repository. Ja. Wir holen uns unseren Storage Account.
Ja. Ja.
Und was passiert? Es kommt der Exception.
Ja. Ah,
und die Exception,
das kennen wir schon.
Genau. Das ist gleich einmal das nächste, was man immer berücksichtigen sollte. Und die Exception spricht eh zum Glück eine der wenigen Exceptions, die ein bisschen für sich spricht. Vor allem, es gibt nicht viele Exceptions, die genau die gleiche Fehlermeldung haben.
Mhm.
Und zwar sagt er hier, Set Configuration Setting Publisher needs to be called before from configuration setting can be used.
Also eine sehr vielsagende Fehlermeldung.
Genau, ich muss die Methode aufrufen, bevor ich die Methode aufrufen kann da hinten. Ja. Gut, das heißt also, bevor ich from configuration setting aufrufe, muss ich set configuration setting publisher aufrufen.
Ja, was ist das jetzt wieder? Ironisch gemeint, aber
was so?
Du findest, das ist wirklich vielsagend.
Ich finde es wirklich cool, ja. Okay. Aber vielleicht bin ich schon so betriebsblind, dass
ja.
Oder so cloudblind.
Also das Gute ist, wenn man in einer Suchmaschine sucht, es gibt keine zweite Fehlermeldung, die ähnlich ist.
Genau so ist es, ja. Man findet 100.000 Einträge, die dann genau das erklären, was ich Ihnen jetzt erklären werde. Und zwar, was müssen Sie machen? Sie müssen eben diese Set Configuration Setting Publisher Methode aufrufen. Was ist die Idee dabei? Das .NET Windows Azure SDK Library Team hat gesagt, ja, sowas wie den Blob Storage, das könnte man ja auch in einer On-Premises-Applikation verwenden, die nicht in der Cloud läuft. Ja, das ist fair enough. Und wenn das passiert, dann gibt es kein Role Environment Get Configuration Settings.
Okay.
Das heißt also, das Team hat gesagt, das sollte man irgendwie austauschbar machen. So ähnlich wie wir das mit unseren Repositories machen. gibt es halt da ein Configuration Setting Repository, das austauschbar ist.
Also ist ein kompliziertes Provider-Pattern.
Ja, ein bisschen kompliziert gelöst, aber gut.
Okay, ja. Damit können wir
ab und zu muss auch einmal ein bisschen akademisches Pattern so ein bisschen übertrieben dargestellt werden, das haben wir halt da jetzt.
Aber wenn wir akademische Patterns gewollt hätten, hätten wir wohl Java genommen, oder?
Ja, dort ist das so ähnlich dann, ein bisschen aber komplizierter.
Aber was. Überall. Seid froh, dass sie dort nicht sind.
Ja, da ist schon wieder gemein, hast du eine inkorrekte Aussage und das vor der Kamera.
Ich bin nicht der Azure-Mann. Er sagt, kommen Sie alle nach Azure, auch wenn Sie Java machen. Na, zeig her, wie das Pattern
ist. Okay, das heißt, diese Methode, setConfigurationSettingPublisher, muss ich irgendwo aufrufen. Jetzt Achtung, ja, wenn Sie im Web suchen, dann gibt es viele Einträge, die sagen, ja, das macht man im WebRollOnStart. Das ist gut und schön und funktioniert auch für ein Worker-Roll im WebRollOnStart und funktioniert auch, wenn man nicht im Full-IIS-Modus läuft in einer WebRoll. Standardmäßig läuft man aber im Full-IIS-Mode, das heißt, der beste Platz, um das zu machen, ist eben Protected Void Application Begin Request. Also ja. Immer am Anfang machen wir if roll environment.isAvailable, dann sagen wir Shift-Alt-Enter Cloud Storage Account. Das gibt es jetzt da noch nicht. Ich glaube, da müssen wir noch die Referenz hinzufügen auf die Storage API, Add Reference.
Jetzt sehen wir wieder den schönen Dialog.
Azure, können wir schön nach Azure filtern und sagen Storage Client, Close. So, Control Punkt, Punkt Set, Configuration, Setting, Publisher. So, dann machen wir gleich mehrere Zeilen, weil jetzt übergeben wir dem eine anonyme Methode. Diese anonyme Methode bekommt aber auch zwei Parameter. Nämlich einen Configuration Setting Name und einen Configuration Setting Publisher. So, das heißt, was wir hier jetzt machen, ist, wir sagen roll environment.get configuration setting value config name und das übergeben wir, das Ergebnis von dem übergeben wir an den Config Publisher. So ist es da implementiert. Die sagen, okay, da gibt es eine Methode, die quasi das Setting weiterreicht. Ja, und das Setting lesen wir jetzt in dem Fall von Roll Environment aus. So, Ctrl Shift B und das müssen wir aufrufen immer bevor wir im Endeffekt das From Configuration Setting Value aufrufen. Da hinten fehlt uns noch ein Strichpunkt. Build succeeded. Perfekt. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Sollte das hoffentlich funktionieren, ne? Ah ja,
aus dem Fullscreen ist auch dabei.
Ja, ein paar schön saubere Patterns, wie man es auf der Uni lernt, gell? Naja. Test 1, Parset Word 1, Enter. So, wir navigieren uns wieder mühsamst zu unseren Attachments. Test. So, und sagen dann, erzeuge ein neues Attachment. Create New Recording Test Attachment 2. Recording Test Attachment Hash 2. Hoppala. Browse, Light Switch, Submit File, sind wieder in unseren Controller drin, sagen F5, kommen dann irgendwo da in dem anderen File Store, also in dem File Provider da rein, den wir geschrieben haben. So, sagen jetzt, okay, jetzt laufen wir durch, wir erzeugen einen neuen Container und wir laden einen neuen Blob in den Container hoch. Ja, jetzt, da werden Sie natürlich sagen, ja, das ist eigentlich ganz gut. Das ist auch toll, dass wir jetzt was hochgeladen haben, aber wie sagen wir jetzt, ob das wirklich hochgeladen wurde? Ja?
Jetzt brauchen wir den
Jetzt brauchen wir einen Explorer für den Blob Storage. Ja? Und da gibt es ein cooles Tool, das nennt sich CloudBerry Explorer for Windows Azure Blob Storage. Wenn man da im Internet danach sucht, dann findet man das. Dann kann man sich da oben so seine Storage Accounts verwalten. Also ich kann hier sagen, neuer Display Name, My New Storage Account, ja, gibt dann da den Account Name an. Wir können da zum Beispiel den MSZ Demos nehmen, MSZ Demos, da haben wir aber jetzt nichts hochgeladen. Und dann den Account Key, ich zeige das nur, wie das geht. Holen wir also den Access Key, kopieren wir den Access Key, Copy, schließe das wieder, füge den da ein, sage Use SSL, Test Connection, passt, so kann ich mir da Verbindung einrichten. Ja. Und schon bin ich jetzt hier bei diesem My New Storage Account, jetzt habe ich dem keinen schönen Namen gegeben. Ich gehe jetzt zurück, hier gibt es auch den Development Storage Account. Da sagen wir jetzt einmal Refresh. Und tatsächlich, da gibt es ein Attachment drinnen. Wenn ich da draufklicke, Refresh, da ist tatsächlich unser Leading Light Switch Template drin. Okay. Ich kann da jetzt sogar doppelklicken drauf, dann ladet man das schön brav runter und macht das im PDF-Viewer auf, weil das ist nämlich ein PDF. Ja. So, jetzt kann ich das natürlich auch, und das ist das Coole, ich habe ja erzählt, dass der Blob Storage komplett mit HTTP REST APIs abgebildet ist. Ja. Was ist jetzt ein Download in Wirklichkeit? Ein Download ist nichts anderes als wie ein HTTP GET auf diese Ressource. Also ich kann das wirklich in einer URL einfach so im Webbrowser öffnen. Copy. Ich mache das einmal einfach in meinem Internet Explorer, sage zack und es kommt nichts.
Ja. 404.
Genau. Warum ist das so? Weil standardmäßig so ein Container, gehen wir da mal auf die Eigenschaften, so ein Container ist Security-Technik standardmäßig auf Not for Public Access eingestellt. Ja. Jetzt sage ich hier Full Public Read Access Only, also das ist Lesen ja. Alle, Schreiben nur Private, also da brauche ich dann quasi einen Authentifizierungs-Key, damit ich mich da etwas hochladen kann, das ist eben dieser Account Key, den man da eben kriegt, diesen Access Key, den muss man da im Request im HTTP Header mitschicken, sonst geht das nicht. Ja. Und No Public Read Access heißt, also muss ich den Key immer mitschicken.
Ja. Also jetzt können wir entweder Full Public Access machen.
Genau, oder ich mache mal Full Public Access und sage dann da wieder Web URL, kopieren wir diese URL und gehe dann in meinen Browser und sage Paste, Enter. Und voilà, ich habe mein PDF da drin.
Also es ist ein Webserver.
Ja, genau. Es ist nichts anderes als wie ein File-Webserver, wenn man so will. Ja?
Aber Full Public Access ist nicht ideal, oder?
Nein, das ist gar nicht schön. Wir wollen ja eigentlich, ich möchte sogar so weit gehen, dass ich sage, ich möchte eigentlich meinen Blob privat lassen. Ja? Und möchte haben, dass meine Applikation, also in dem Fall unsere Applikation, steuert, wer wann warum Access bekommt.
Okay. Ja?
Wie kann ich das machen jetzt? Antwort, es gibt eine sogenannte Blob Shared Access Signatur. Man kann sich das relativ gut anschauen, wenn ich hier auf diese Web-URL gehe, dann kann ich hier in dem Tool sagen, ich hätte gerne eine URL mit einem Expiry Date. Zum Beispiel 13.55 Uhr. Ja? Und dann kann ich mir so eine URL generieren lassen. Diese URL, die bekommt dann hinten, also ab hier im GET-Parameter einen Zeitstempel mit und eine Signatur. Das ist quasi ein temporärer Authentifizierungstoken, der jetzt bis 13.55 Uhr gültig ist. Ja. Und wenn ich das jetzt im Browser kopiere, copy, dann sollte auch das noch weiterhin funktionieren. Also ich mache hier mal etwas Neues auf, sage hier Enter, et voilà, es funktioniert tatsächlich noch. Ja. Während wenn ich aber die alte URL wieder hernehme, copy, die funktioniert nicht mehr, weil wir ja den Blob nicht mehr freigegeben haben. Ctrl-V, Enter, na geh. Ctrl-V, jetzt habe ich die falsche URL kopiert. Ja, Enter. Erst.
Funktioniert nicht.
Nein, das funktioniert schon. Copy. Oh. Der Browser macht nur eine blöde Auto-Completion. Paste. Enter.
Yeah. Aber jetzt.
Nein, ist noch immer.
Ah, du, da ist aber gar keiner drinnen.
Ja, eben, absichtlich.
Ach so. Um zu zeigen, dass nicht.
Ja, genau. Eigenschaften.
Nutze mal einen anderen Browser.
Security, ja, probieren wir es einmal mit dem.
Der es nicht gecached hat.
Ctrl-V. So, ich hoffe, ich habe da jetzt nichts. Da kriegen wir das richtig.
Also der Edge hat wieder zugeschlagen.
Der Internet Explorer hat das super gecached, perfekt. Ja. Da freuen wir uns wieder. Ja, aber hier
aber
sehen wir,
schneller wird er
das geht nicht. Ja. So, gut, und wir wollen jetzt eigentlich schauen, dass unsere Applikation, die ja hier diese URLs mitgibt, ja, also die hier quasi einen Download-Link ermöglicht. Schauen wir mal, das ist jetzt Copy-Shortcut. Im Moment ist das noch der falsche Link. Ctrl-V, nämlich gar nichts noch, weil wir string.empty zurückliefern. Ja. Wir wollen da so eine URL mit so einer Shared-Access-Signatur zurückliefern. Das heißt also, wir machen das wieder zu und schauen, dass wir die Methode getFileURL einmal richtig implementieren. Shift-Alt-Enter. Was wir auf jeden Fall einmal brauchen, ist wieder der Zugang zu den Storage-Account. Daher sagen wir hier einmal Extract getBlobContainer. Das lagern wir aus in eine eigene Methode. Die rufen wir dann da oben auch auf. Var blobContainer equals getBlobContainer. Das ist genau das gleiche wie vorher im Endeffekt. So, und jetzt holen wir uns den Blob. Blob equals blobContainer.getBlobReference, FileName. So, und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, über den Blob eine Shared Access Signature zu erzeugen. Ja? Get Shared Access Signature. Und der will von mir eine, hoppala, der will von mir eine New Shared Access Policy haben. Zack. Die ich ihm da jetzt einmal initialisieren werde. Und das, was zurückkommt, ist eine Shared Signature equals. So. So, und dieser Shared Access Signature übergebe ich einmal hier Permissions equals Shared Access Permissions.read. Also wir wollen das einmal nur für Read haben. Dann kann ich ihm die Start Time, also ab wann soll denn das gelten, übergeben, Date Time. Dot now würden wir normalerweise sagen, ja. Was wir aber jetzt hier sagen, ist dort UTC now, weil in der Cloud sprechen wir immer von UTC Time. Ja. Und dann sagen wir Expiry Time is Date Time dot now dot, dot now dot UTC. .utc now dot add minutes 1, ja, oder 2. Es gilt also für 2 Minuten.
Ja. Ja.
So, und jetzt liefern wir zurück return und zwar die blob.uri.absoluteuri, die ja auch ein String ist, plus die shared signature. Und diese URL gilt jetzt dann für 5 Minuten.
Mhm. Ja.
Shift Alt Enter. Schauen wir uns einmal an, wie das jetzt ausschaut. F5. So, wir starten die Applikation. Wir schauen dann, welche URL generiert wurde.
Das heißt, du hast jetzt genau das Gleiche, was du gerade vorher im Cloud Bären Explorer gemacht hast.
Im Cloudberry, genau. Das habe ich jetzt hier auch gemacht. Ja.
Aus dem Code heraus gemacht.
Sehr gut. So. Und wer nicht mit einer Library wie der .NET Library arbeitet, der kann auch das mit den HTTP REST APIs machen. Also eine ziemlich coole Sache an und für sich.
Attachments.
Wir gehen wieder zu unseren Attachments. So, und jetzt kopiere ich mir hier mal diese URL, Copy Shortcut. Wir schauen uns das einmal im Browser an, wie das ausschaut. Also das ist genau. Genau, also im Notepad. Ja. Das ist genau so eine URL, halt eben, die eben temporär funktioniert und dann kann man sich das da wunderbar auch im Browser aufmachen. Aber public ist es trotzdem nicht erreichbar.
Und das ist natürlich super für alle, die irgendwie jegliche Form von Content haben, der nur für gewisse Zeit zugänglich sein soll. Also
ja.
Content Grabbing, da ist das irgendwie die super Lösung.
Genau.
Bei Content Grabbing schon
ich kann, ein großes Problem. Ich kann damit ja auch Permission-Systeme implementieren. Das heißt, also ich kann zum Beispiel selbst über Webservice immer Download-URLs zurückliefern, aber nur wenn der User die entsprechende Berechtigung dafür hat.
Okay.
Ja, das war sozusagen jetzt die Verwendung des Windows Azure Storage, also konkret des Blob Storage, für als Ersatz für ein Filesystem. In Azure gibt es ja mehrere Storage-Varianten. Die zwei, die ich jetzt hier mal hervorheben möchte, sind eben der Blob Storage für Dateien, die in sich, also wo die einzelne Datei sehr groß wird, ja, dafür ist der Blob Storage gedacht. Ja. Wenn ich viele kleine Entitäten habe, also eine massive Ansammlung von Daten, wo der einzelne Datensatz aber sehr klein ist, dann nehme ich dafür quasi den Table Storage. Das ist quasi das, was man out of the box in Azure als NoSQL-Variante im Endeffekt bekommt. Ja. Bei beiden Varianten ist es im Prinzip so, dass beides einen ausfallsicheren Store darstellt. Das heißt, alles, was wir da reinschreiben, wird dreifach repliziert, automatisch. Beim Blob Storage ist es sogar so, dass der über Data Center hinweg geo-repliziert wird, und zwar innerhalb einer Region. Das heißt also, wenn ich in Europa haben wir zwei Datacenter, Amsterdam und Dublin. Wenn ich in Dublin was in Blob Storage lege, wird das automatisch nach Amsterdam repliziert und vice versa. In die USA wird es aus einem europäischen Datacenter nicht repliziert, genauso wenig umgekehrt.
Und wenn Sie sagen, Sie wollen es nicht replizieren, dann kann man das auch deaktivieren
genau so
durch einen
es.
Call beim Support Center.
Genau so ist es.
Okay, wir sind fast am Ende, wir haben noch vier kurze Tipps. Der eine ist rund um Authentifizierung. Mario hat bei der Demo schon immer einen Stand gezeigt, wo man sich einloggen musste. Wie kann ich meine Applikation so bauen, dass sie für alternative Authentifizierungsmechanismen vorbereitet ist? Was heißt alternativ? Alternativ heißt eine Applikation, die mit AspNet Login, aber auch mit Facebook Login, aber auch mit Live-ID oder irgendetwas anderem funktioniert. Und wichtig dabei ist eigentlich vor allem das Datenmodell. Ich zeige mal das Datenmodell her, das wir da gewählt haben. Also wir haben ein Datenmodell mit einer lokalen User-Tabelle. Na, Software-Update installieren wir keines. Eine lokale User-Tabelle und da könnte man auch User-Profil nennen. Das ist unser applikationsspezifisches Profil. Das ist nicht die ASP.NET Membership-Datenbank, das ist auch nicht die Facebook-Datenbank. Da haben wir nur die Daten drinnen, die für unsere Applikation relevant sind. In dem Fall jetzt First Name und Last Name aus Demo-Zwecken. Und dann haben wir hier diesen externen Schlüssel, Provider User Key, Provider User ID. Das ist sozusagen die User ID beim externen Provider. Sei es jetzt Facebook oder AspNet Membership oder sonst irgendetwas. Und das können wir ganz leicht in unsere Applikation jetzt einbauen. Nehmen wir mal den Node Controller her. Das Wichtigste ist, in der Applikation, ich habe bis jetzt immer mit einer GUID Empty gearbeitet, gehen wir jetzt anders vor. Wir laden jetzt aus Membership Get User, Membership Get User, den aktuellen Benutzer, die aktuelle Benutzerin, nehmen da diesen Provider User Key her. Also das ist die Facebook oder die AspNet Membership oder sonstige Datenbank. Und mit dieser Provider User Key ID gehen wir jetzt her und laden unsere lokale User-Tabelle. Also das ist genau diese Verbindung. Das ist unsere lokale User-Tabelle, die wir uns besorgen mit dem externen Login-Schlüssel. Also Username, Passwort speichern wir selber nicht ab. Das speichert eine externe Datenbank. Sobald wir eingeloggt sind, holen wir uns halt von der externen Datenbank, in dem Fall AspNet Membership, den Logon-Token, kann man auch Federated Identity dann nutzen, und füttern den in unsere lokale User-Account-Datenbank. Dort kriegen wir nicht mehr Username, Passwort, sondern nur noch die Profildaten zurück.
Apropos Federated Identity, ich habe genau so etwas auch in meinem Global, Scalable and Available Applications Vortrag auch drinnen, wo man das mit dem Azure Access Control Service auch in Verbindung das gleiche Pattern zeigt.
Aber Azure Only in dem Fall dann mit ACS.
In dem Fall zeige ich im Code, wie man entweder Membership oder Azure ACS verwendet, also auch beides. Genau das gleiche Pattern. Genau.
Super. Das heißt, jetzt müssen wir eines noch machen, damit garantiert Autorisierung erforderlich ist für diese Methode. Also, dass bei Membership Get User nicht null zurückkommt, müssen wir hier das Authorize-Attribut draufgeben. Den Rest hier, die Account-Controller und Account-Models, das haben wir schon alles generiert bekommen, weil wir ja dieses Internet-Template ganz am Anfang vor fast 2 Stunden gewählt haben. Internet-Application-Template. Das heißt, wir sagen nur Authorize, das ist ein Controller, der Logon braucht auf dieser Action. Was passiert ist, sobald wir das so starten, kommen wir, wenn wir Node aufrufen, automatisch zur Logon-Seite. Wir melden uns da an mit Username, Passwort, kommen jetzt automatisch zur Index-Action hinein. Haben jetzt hier eine GUID. Das ist die GUID, die von AspNet Membership API zurückgegeben wurde. Und jetzt sagen wir User Service get user by provider user key. Kriegen eine Exception. Warum? Diesen User, den gibt es zwar bei AspNet, aber noch nicht in unserer lokalen Datenbank. So weit, so gut. Das heißt, wir haben jetzt mal eine Applikation, die User-Accounts von Profil getrennt verwaltet. Und das ist unser Tipp. Wir haben in der Datenbank ein User-Profile drinnen. Das war diese User-Tabelle mit First Name und Last Name und Provider-User-Key. Alles andere, die Accounts, die sind extern. Jetzt haben wir Membership, Get Current User, Provider User Key für diese Verbindung zwischen Account und Profile genutzt. Man kann das dann auch ausbauen, dass ein Profile in der Applikation auch mehrere Accounts hat. Ein Facebook Account, einen Live ID und ein Membership Account. Kann man auch beliebig machen. Wie kann ich jetzt sicherstellen, dass für jede Benutzerin, jeden Benutzer immer ein lokales User-Profile existiert? Und das ist der letzte Teil hier, rund um Membership. Damit, mit so einem zusätzlichen Attribut, kann ich das sicherstellen. Und das nennt sich ein Action-Filter. Das hier ist eine Action und ich kann so eine Action-Ausführung filtern. Also ich kann mich vor oder nach einer Action in den Ausführungsprozess hineinhängen. Detect New User Filter ist ein Custom Action Filter, den ich programmiert habe. Der implementiert iAction Filter und leitet von Action Filter Attribute ab. Die beiden Dinge sind wichtig. Dann habe ich zwei Methoden, onActionExecuted und onActionExecuting. Die Reihenfolge ist eigentlich genau umgekehrt. Das heißt zuerst vor der Ausführung und dann nach der Ausführung. Also da kann ich irgendetwas filtern und das machen wir jetzt auch. Vor der Ausführung unserer Action laden wir uns MembershipGetUser, holen uns den ProviderUserKey, dann holen wir uns über die DependencyInjection ein iUserRepository und dann sagen wir auf dem iUserRepository, hol uns einen User, der diese ID hat, also ein User-Profile. Und sollte sich herausstellen, dass es kein User-Profile mit dem Provider-User-Key gibt, dann redirecten wir, das ist ein bisschen komplizierter, mit einem Filter-Context-Redirect-Result auf eine Seite, die wir da oben definieren können im Konstruktor Controller-Action. Lange Rede, kurzer Sinn. Also, wenn ein User detected wird vor der Ausführung, der noch kein Profil hat, dann kommen wir zu account/newVisit. Und das schauen wir uns an. F5 mit diesem Action-Filter. Jetzt kommt einmal der erste Action-Filter zum Tragen, der AuthorizeUserActionFilter. Ich melde mich an, Gnome Passwort 1. Und jetzt kommt der zweite Action-Filter zum Tragen. Unser Detect New User Action Filter, der sagt neuer Visit, logge dich ein und ich sage jetzt, das ist Mario Spooster, ist zwar nicht dein üblicher Username, aber mich gibt es schon in der Datenbank, sagen wir Create und dann erst komme ich in meine Index View hinein und wenn ich jetzt hier die User Abfrage mache, dann kommt hier auch ein User zurück. Also das ist wie eine Art Precondition und Postcondition für eine Controller Action. Und ich kann das pro Controller Action ansetzen oder ich kann auch hier in Filters, in der Global ASAX sagen filters.add und da einen Global Filter hinzufügen, der für alle Actions in allen Controllern gilt. Also was haben wir gesehen? Einen ASP.NET MVC Action Filter, der vor oder nach einer Controller-Action ausgeführt wird. Und damit kann man sicherstellen, dass gewisse Rahmenbedingungen vorher oder nachher eingehalten werden. User sind eingeloggt, User haben ein Profil und so weiter. Also eine sehr edle Variante, einen Action-Filter zu verwenden, anstatt da dauernd beliebig viele If-Statements zu machen. Was ist mit der alten, Mario?
Ja, was ist mit der alten?
Und ich meine jetzt nicht deine Freundin, sondern ich meine deine alte Applikation.
Also erstens einmal, meine Freundin ist nicht alt, ja. Jetzt muss ich hier korrekt bleiben. Ja.
Weil sonst gibt es nachher Probleme daheim. Ja, wenn sie so bis dahin durchgehalten hat im Video, dann gibt es ja sehr gerne.
So, also worum geht es im Prinzip? Ja? Wir haben jetzt noch einen Punkt, den wir gerne zeigen würden, und zwar Legacy-Applikationen in der Cloud. Ja. Ich arbeite mit sehr vielen Partnern zusammen und unter anderem unlängst kam so ein Requirement, da kam ein Partner, der gesagt hat, ja, wir haben ein altes .NET Remoting Service, das wird gehostet in unserer eigenen Konsole-Applikation, muss ich das jetzt alles umschreiben, damit ich in die Cloud gehe. Dann am nächsten Tag kam schon der nächste Partner, das war dann noch eine interessantere Herausforderung, sage ich, ja. Der kam und der hat gesagt, ja, wir haben einen DECOM-Service, ja, und wir würden gerne das DECOM-Service auf Azure betreiben. Ja. Ja. Das ist dann, man muss natürlich korrekt sein, also ich kann jetzt nicht sagen, das grenzt schon an Perversität. Nein, ist natürlich, sind alles valide Punkte und Herausforderungen. Ja. Da möchte ich eben ganz kurz noch etwas zeigen. Ja. Und zwar haben wir folgendes Szenario noch zusammengebaut. Und zwar habe ich hier in meiner Lösung eine Konsole-Applikation. Es ist zwar jetzt eine .NET-Konsole-Applikation, aber tun wir mal so, als ob es etwas anderes wäre. Wir wollen, sagen wir mal, das in die Cloud bringen. Ja, also diese Konsole-Applikation. Ja, wie bringe ich jetzt das in die Cloud? Das, was ich im Endeffekt dann gemacht habe, ist, okay, und zwar erzeugt diese Service Reports. Diese Reports werden standardmäßig auch ins lokale Filesystem geschrieben. Ja. Das heißt also, wenn ich jetzt hier mal diesen Report-Generator lokal laufen lasse, schauen wir uns mal an, was der lokal hier macht. Da haben wir hier unter Debug haben wir auch Startparameter, der hört also auf HTTP localhost 9091, der schreibt seine Reports nach P, Demos, Mumima, GetNotes, V2, Generated Reports. Ja. Das heißt also, wir können hier mal uns den Pfad kopieren und schauen, ob da noch was drinnen steht. Und wenn ja, dann löschen wir mal das raus. Ja, das löschen wir mal raus hier. Zack. Und als dritten Parameter bekommt er einen Datenbank-Connection-String übergeben. Das sind Command-Line-Parameter. Wenn ich dieses Teil jetzt hier lokal starte, Debug, Start New Instance, dann läuft es halt einfach hier lokal als Service. Ja. Und wenn ich jetzt sage, HTTP, was haben wir vorher gesagt, HTTP, localhost 9091 und dann gibt es hier generate und dann muss ich hier eine GUID übergeben von einer User-ID, die bei uns in der Datenbank liegt.
Ja.
Ich glaube, dass der Endpunkt generate heißt. Also es ist tatsächlich ein WCF-Service. Ich schaue mal ganz kurz nach, ob das eh passt. Ja. Nicht, dass wir da jetzt was aufrufen, was ja gar nicht geht. Ne?
Aber wenn du es aufrufst, sollte man auch eine Exception kriegen, damit
sie mal. Ja, genau. Generate und User-ID, ja. Das heißt also, wir können da dann noch eine User-ID nehmen, die in unserer SQL-Datenbank liegt oder die es nicht gibt. Wo ist der Browser jetzt offen? Ja. Generate 00000, Enter, ja. Zack, ja. Bekommen eine Exception. Ja. Aber wir sehen also, unser Report-Service wird aufgerufen lokal hier. Es sollte eine saubere GUID sein, dann generiert er den Report. Und dieses Service habe ich im Prinzip ohne eine einzige Zeile Code an der Konsole-Applikation zu ändern, in die Cloud migriert. Ja. Wie habe ich das gemacht? Ich habe hier in meiner Applikation da unten eine Worker-Role hinzugefügt. Ja, also das ist quasi ein Hintergrunddienst. Und in dieser Worker-Role habe ich unter App hier alle Binaries eingefügt, die es für meine Konsole-Applikation braucht. Ja.
Apache-Webserver, was auch immer.
Der Apache-Webserver. Genau so kann man zum Beispiel auch Apache Tomcat in Azure deployen und dafür gibt es auch entsprechende Guidance und Starter-Kit.
Du hast da sicher auch so. Content und Copy Always gestellt.
Genau, ja. So ist es. Ja. Also irgendwo findet man da auch den ReportGenerator.exe, ja. Content, Copy Always, das ist ganz wichtig, damit wird es im Paket inkludiert.
Ja. Ja.
So, und das, was wir als nächstes gemacht haben, ist folgendes. Ich habe hier eine Worker-Role geschrieben. Eine Worker-Role schreibt man ja als Klasse, die von der Basisklasse Role-Entry-Point ableitet und da muss man eben ein paar Methoden implementieren, eine OnStart und eine Run-Methode. In der OnStart habe ich jetzt nichts geändert, aber in der Run-Methode habe ich so einiges gemacht. Und zwar mache ich jetzt folgendes. Ne? Dieser Report-Generator, der schreibt ja die Reports ins Filesystem.
Ja. Ne?
Was ich jetzt machen muss hier in meiner Worker-Implementierung ist folgendes. Ich muss das Verzeichnis, in das der Report-Generator die Reports reinschreibt, monitoren. Und immer wenn ich dort etwas finde, dann übertrage ich das vom lokalen Dateisystem, das ja wieder verschwindet, wenn ich die Instanz niederfahre oder woanders eine Instanz hochreiße, dann übertrage ich das in den Blob Storage. Ja. Und die Parameter, hast du ja gesehen, die Parameter werden ja in der Command Line übergeben. Also unter welchem Endpunkt soll das laufen, in welches Dateisystem soll es schreiben und wie ist die Datenbank Connection String, damit ich dort meine Report-Einträge auch reingeben kann. Ja. So, das heißt also, was ich hier mache in diesem Worker ist, ich initialisiere zuerst einmal den Blob Storage. Und zwar sage ich, die Reports sollen in einen Container Reports reingehen.
Okay.
Ja? Als zweites mache ich jetzt folgendes. Als zweites sage ich, ich hätte gerne einen Pfad am lokalen Dateisystem, der mir zur Verfügung steht. Eine Local Resource. Ja? Diese Local Resource muss ich explizit in der Cloud-Konfiguration beantragen. Das heißt also, in meiner Worker-Role-Konfiguration hier habe ich unter Local Storage gesagt, ich brauche lokales Verzeichnis in Größe von 100 MB und jedes Mal, wenn die Role recycelt wird, kann man die 100 MB wieder löschen, weil sie sind nur temporär. Dort lege ich meine temporär generierten Reports ab. Ne? Ja. Das muss ich explizit beantragen, damit ich Zugriff auf das Filesystem kriege. Ja, sonst kriege ich zwar schon auch Zugriff auf das Filesystem, aber hier ist sichergestellt, dass das am Datenlaufwerk ist und so weiter.
Okay. Ja?
Und dass genug Platz vor allem zur Verfügung steht. Ja? Das wird nämlich beim Deployment auch geprüft. Ja? Diesen Pfad baue ich dann eben zusammen für meinen Report-Generator-Konsole-Applikation. Ja. Also ich nehme den abschließenden Slash weg, weil damit gibt es nämlich Probleme, wenn man den als Command-Line-Parameter übergibt. Da entwertet man nämlich das Anführungszeichen. Ja. Ja.
Dann lädst du unten auch noch die Endpoint-Konfiguration.
Dann den Database-Connection-String. Ja. Ja. Und jetzt wird es auch spannend. Ich kann auf einer Worker-Role auch Endpunkte freigeben. Ja. Und das, was ich hier mache, ist, ich lese eben genau meine Endpoint-Konfiguration, und zwar den Endpoint mit dem Namen Report Service Endpoint. Ja. Und damit kann ich mir zusammenbauen, hey, bitte mein WCF-Service auf dieser URL losstarten.
Ja. Ja.
So, wo ist diese Endpunkt-Konfiguration wieder? In der Worker-Role-Konfiguration unter Endpoints sehen wir, habe ich hier den Report Service Endpoint für den Public Port 91 HTTP. Ich kann da auch was anderes, TCP und so weiter halt eben festlegen.
Das heißt, der ist auch geload balanced und alles.
Alles,
und
genau.
Du kannst es einfach auf den hören.
Genau, genau. So, okay. Und jetzt baue ich mir schlussendlich nichts anderes zusammen als Command Line, ein Command Line Argument, ja, mit den Parametern. Also der erste Parameter ist quasi die lokale Service-URL. Ja. Der zweite Parameter ist das Verzeichnis, das lokale, in das die Reports reingeneriert, ja, werden. Und das dritte ist der Database-Connection-String. Ja. Und alles, was ich dann mache, ist, ich starte meine Applikation mit Process Start.
Ja. Ja.
Und dann hier, also diese Konsole-Applikation läuft jetzt.
Genau.
Ja. Und jetzt sage ich, okay, alle 10 Sekunden gehe ich alle Files durch, die mein Report-Konsole-Applikation in dieses Verzeichnis reingehaut hat,
ja,
ne, und kopiere sie in den Blob-Storage, okay, drauf.
Und, ne, lösche das nachher.
Also eine sehr simple
Synchronisation.
Ja, genau, genau, da könnte man noch mehr machen. Ja.
Eines ist ganz wichtig, man darf diese While-True-Schleife niemals verlassen.
Genau.
Sonst stirbt das Ganze. Gell?
Sonst wird die Worker-Role beendet.
So, das war mein erster Fehler. Ja. Ich habe mir gedacht, die brauche ich gar nicht.
Nein, die brauchst du immer. Die
das
brauchst
war
immer.
Fatal, ja.
Die brauchst du immer, ja. So, und jetzt kann man sich im Prinzip einmal anschauen, vom Debugging her, ja, wenn wir jetzt das Ganze starten. Das funktioniert auch im lokalen Simulations-Environment.
Ja. So, wir sehen starten die Konsolen-Applikation dann auch?
Die sehen wir dann sogar, ja, ja.
Sehr cool.
So, es wird einmal meine Web-Roll und meine Worker-Roll hochgezogen. Meine Worker-Roll wird hier jetzt hochgezogen. Ich,
ja,
mache den
jetzt die ganzen Sachen.
Storage. Ich nehme mir den lokalen Report-Path. Schauen wir uns das mal kurz an, was das für einer ist. Also das ist eine Local Resource und die geht hier auf C, AppData, Local, bla 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 bla. Ja. Also da irgendwo schreibt halt, hoppala, schreibt halt das Dev-Environment das rein, die, ja, Azure-Simulation. Ja.
Cool. Wow. Jetzt hast du das Windows 8 Startmenü ausgelöst. Ne?
Ja, so ungefähr, nein, der Grafikkarten 3. Ah, ich habe den
Windows Escape, ich glaube, ist hier angebracht.
Machen wir die Lupe wieder zu.
Naja,
die brauchen wir nicht mehr. So, wir brauchen eigentlich die Bildschirmlupe nicht mehr. Shift Alt Enter.
Ja, bleib halt in Windows.
Ja, ist ja egal. So. Windows 8 ist ja noch nicht fertig. Ne? Dann hole ich mal den Connection String. Ne? So, und jetzt hole ich mal den Role Endpoint. Da gibt es eben einen und baue mal meine Service-URL dynamisch, ja, zusammen. Das ist eben in dem Fall 127.255.0092.
Das Ganze.
Jetzt baue ich mal meine Command-Line-Argumente zusammen. Also der Exe-Path ist dann sozusagen der, wo mein Report-Service-Generator, meine Konsole-Applikation mit deployed wurde. Jetzt hier im lokalen Development-Environment ist das in meinem Projektverzeichnis, im Unterverzeichnis CSX, Debug, bla bla bla, App-Root, App, Report-Generator-Service. Ja.
Jetzt startest du
es. Und jetzt sage ich Start. Jetzt sehen wir auch, aha, die Konsole-Applikation ist quasi da und läuft. Ja.
Genau.
Und jetzt F5, jetzt läuft mein Worker quasi hier durch. Das da brauchen wir nicht mehr. Jetzt läuft quasi mein Worker.
Und wenn du jetzt was erstellst, dann kopiert er die Files.
Genau so ist es. Ja. Ich kann sogar halt eben wirklich das da mal auch HTTP aufrufen. Das habe ich vorher schon ausprobiert, dass man die URL, ich generiere mir einen Report, Enter, zack, es kommt zurück, ja, es wurde ein Report generiert.
Schnell ins Verzeichnis hinein.
Ja, wir schauen da, refresh, da ist noch nichts drinnen, oh ja, ist schon da. Ja.
Na bitte.
Ist schon da, ja, der kopiert das halt relativ, also alle 10 Sekunden, ja, kopiert er das da im Prinzip rüber, ja. Gut, und das zeigt im Prinzip, wie ich auch eine Legacy-Applikation in der Cloud laufen lassen kann. Ja. Viele machen das sogar so, dass sie solche Services in so Konsole-Applikationen hosten, weil das lässt sich relativ einfach debuggen dann. Also wenn es nicht geht, ja, dann enable ich Remote Desktop für meine Worker-Role, ja, und kann mich dann, falls es nicht geht, hinverbinden mit RDP und starte die Konsole-Applikation manuell und sehe, woran es quasi scheitert. Ja.
Gut, ausgezeichnet. Letzter Tipp, der ist aber keiner, den wir mehr zeigen. Wieder zurück zum Web-Thema, sondern das ist eher nur ein Tipp, den ich Ihnen auf den Weg mitgeben möchte. Die vielen CSS- und JavaScript-Files, das kann, wir springen jetzt wieder ein bisschen weg vom Backend, sondern wieder mehr zum Frontend. Wenn Sie viel mit HTML, CSS, JavaScript machen, dann ist das ein ziemlicher Wahnsinn, die unterschiedlichen Files. Einmal nutzen Sie die 5, einmal die 3, einmal klein, also komprimiert, einmal minifiziert, einmal in einer langen Datei zusammen. Wie kann man das besser organisieren? Und das möchte ich Ihnen noch als kleines Tool auf den Weg mit nach Heim geben. Es gibt auf NuGet ein Tool, das heißt einfach nur Bundler, eigentlich ohne dem E hier drinnen, Bundler. Und dieses Tool ist dazu da, CSS und JavaScript-Files in Pakete zu verwalten. Das heißt, man definiert einmal in einer Textdatei das Package All JavaScript-Files sind diese 10 JavaScript-Files. Und nun rendern Sie nicht mehr alle 10 JavaScript-Files einzeln, sondern sagen an dieser Stelle ein Script-Tag für das gesamte Paket rendern. Und dieses Paket rendern ist dann sehr schlau. Das macht entweder 10 einzelne JavaScript-Include-Tags oder, wenn Sie wollen, kombiniert es die 10 Files zu einer sehr, sehr langen Datei zusammen. Oder, wenn Sie wollen, minifiziert es diese Dateien, also nimmt alle Leerzeichen raus, macht die Variablen ganz kurz, das sind nur noch A, B, C, D, E, F, G heißen, und auch Kombinationen, also auch kombinierte, minifizierte Files sind möglich. Das Ganze funktioniert sowohl für JavaScript als auch für CSS-Dateien und das Ganze funktioniert entweder statisch mit einem Tool, das Sie also wie einen Compiler einmal ausführen und dann generiert er alles, oder Sie können das Ganze auch on the fly bei jedem Request neu machen, was ich persönlich nicht empfehlen würde, weil sich das ja nicht so häufig ändert. Damit sind wir jetzt auch am Ende angekommen. Wir haben im zweiten Teil 6 Tipps zu ASP.NET, MVC und Windows Azure durchgemacht, von Mobile Web Views, Dateisystem in der Cloud, Authentifizierung für Facebook und andere vorbereiten, User Profiles mit den Custom Action Filters, alte Applikationen, alte unter Anführungszeichen Applikationen weiterhin nutzen, ganz zum Schluss der kleine Tipp mit dem Bundling Tool, das übrigens in ASP.NET MVC 4 auch Teil der Core Runtime werden wird. Damit bedanken wir uns fürs Zusehen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.
Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Schönen Tag, wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie haben ein bisschen etwas dazu gelernt. Vielen Dank.
Danke, auf Wiedersehen.